Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich war nicht bei der Bundeswehr, deswegen weiß ich nicht, was es so alles an blöden Befehlen gibt. Aber sag schön Danke ist für mich so ungefähr der zweitdürfste Befehl, der mir einfällt. Noch dümmer ist nur, wenn einer von mir verlangt, freu dich. Dankbarkeit lässt sich nämlich nicht herbeikommandieren. Sag schön Danke, das funktioniert nicht. Und außerdem erkennen wir echte Dankbarkeit, auch wenn jemand vor lauter Freude vergisst, Danke zu sagen. Die Dankbarkeit zeigt sich auf viele Weise und oft auch ohne Worte. Sag schön Danke, das ist ein Teil der Kindererziehung. Und heute Morgen, wo wir über den Wochenspruch »Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat« nachdenken, da frage ich mich schon ein bisschen, will Gott uns jetzt noch zur Dankbarkeit erziehen? Ich meine, wir sind alles erwachsene Menschen. Der Wochenspruch ist ja immerhin der Selbstaufruf an die eigene Seele, also an mein Innerstes, lobe den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Klar, so eine Selbstaufforderung tut manchmal gut. Wir befinden uns ja fast immer in so einem inneren Dialog. In der Pädagogik heißt das, glaube ich, das innere Team. Das berät sich. Und das ist gut und wichtig, wenn wir dann auch diese Stimme hören. Lobe den Herrn. Schau auf das, was gut ist. Und freu dich doch darüber. Sei doch dankbar dafür. Das ist wichtig, dass wir diese innere Stimme hören und diese Aufforderung an uns selbst aussprechen. Dieser innere Dialog führt dahin, dass wir uns entscheiden, wie wir eigentlich leben wollen. Und diese Aufforderung passt da gut hinein in den inneren Dialog. Lobe Gott, sieh auf das Gute, sei dankbar. Und denn das ist mehr als so ein bloßer Zweckoptimismus, so à la das Glas ist halb voll, sondern ich erinnere mich selbst an das Gute und das macht mich dankbar. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich dankbar sein kann, denn je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass Dankbarkeit eigentlich das schönste Lebensgefühl ist. Denn Dankbarkeit entsteht doch da, wo ich mich und mein ganzes Leben, mein Dasein als Geschenk erfahre. Denn ich bin dann dankbar, ich muss hier gerade stocken, weil diesen Gottesdienst vieles einfacher gemacht hätte, wenn ich meine graue Mappe wiedergefunden hätte, wo ich das Ganze gut hätte lesen können. Ich habe es hier handschriftlich, deswegen wundern Sie sich nicht, wenn ich manchmal stirnrunzelnd auf mein Konzept gucke. Das liegt dann daran, dass ich mit einer krakeligen Handschrift gesegnet bin. Aber das gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, das Gehörte ein bisschen zu verarbeiten. Dankbar bin ich, wenn ich mein Dasein als Geschenk empfinde und nicht als Last. Und Dankbarkeit, da steckt ja auch drin, dass ich offenbar jemandem es wert bin, dass er mich beschenkt. Wenn ich ein Geschenk empfange und das dankbar empfange, dann weiß ich ja auch, ich bin's dem Schenker wert. Der mag mich und er findet mich würdig und wert, dass ich das Geschenk empfange. Das heißt also, Dankbarkeit würdigt nicht nur das Geschenk, was ich empfange. Darum geht's ja, ne? Wenn wir dem Kind sagen, sag Danke, dann soll das Kind damit zeigen, es würdigt das, was es da bekommt. Dankbarkeit würdigt nicht nur das Geschenk und Dankbarkeit würdigt auch nicht bloß den Schenker, dem ich sage, toll, dass du mich beschenkst, sondern meine Dankbarkeit würdigt mich ja auch selbst, der ich das Geschenk empfangen habe, weil ich erkenne, ich bin's offenbar wert, dass ich beschenkt werde. Dankbarkeit ist also Würdigung. Würdigung des Schenkers, Würdigung des Geschenkes und Würdigung des Beschenkten. Denn ich könnte ja auch angesichts des Guten, was mir begegnet, mit anderen Gefühlen reagieren. Ich könnte mit Stolz reagieren. Dann erlebe ich mich selbst aber nicht als beschenkt, sondern dann habe ich mir verdient, erarbeitet, erkämpft, was da Gutes auf mich kommt. Ich könnte auch das Gute als selbstverständlich erwarten, ohne Freude, sondern einfach, weil es mir zusteht. Das ist dann so ähnlich wie der Stolz, nur ohne die Freude. Denn dann ist es ja schlimm, wenn ich es nicht kriege, und selbstverständlich, wenn ich es kriege, warum sollte ich mich dann freuen? Und der Stolz oder dieses Selbstverständliche würdigt weder das Gute, also die Gabe, noch den Geber. Ich könnte natürlich auch, wenn ich etwas Gutes empfange, mit diebischer Freude sagen, puh, habe ich Glück gehabt. Zwar unverdient, das ist eine unverhoffte Gabe, und dann würdige ich vielleicht auch die Gabe, aber nicht den Geber. Und genauso wenig würdige ich das dann auch den Empfänger, wenn ich sage, Glück gehabt, denn dann wäre es ja nur purer Zufall und nicht beabsichtigt, dann wäre ich nicht würdig oder wert, so ein Geschenk zu empfangen, sondern dann hätte ich halt einfach Glück gehabt. Also dann hätte ich nicht meine Leistung, auf die ich stolz wäre, aber auch kein gezieltes Geschenk an mich, weil ich es jemandem wert gewesen wäre, sondern es kam rein zufällig auf mich. Das ist dann beinahe wie geklaut und nicht wie beschenkt. Dankbarkeit ist meines Erachtens so ein schönes Gefühl, weil sie eben alles würdigt. Die Gabe, den Geber, die Beziehung, in der ich zu dem Geber stehe und damit letztlich auch ich selbst, der ich das Gute empfange. Wenn ich es dankbar annehme, dann weiß ich doch, dass ich es jemandem wert bin, so beschenkt zu sein. Also ist Dankbarkeit ein super Lebensgefühl und ich halte es für sinnvoll, mich selbst daran zu erinnern. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gut, wenn dieser Satz in meinem inneren Team immer wieder erklingt. Gut, wenn ich mich dazu durchringe, mich als Beschenkten zu erfahren. So, wenn wir nun aber unsere Kinder ermahnen, sag schön Danke, dann stehen diese schönen Gedanken nicht unbedingt im Vordergrund. So, das, was dann im Vordergrund steht, ist eher, dass der Geber dieses Danke auch hört. Sonst meint er am Ende, dass das Kind ungezogen sei. Und es ist ja auch kränkend, wenn man sich Mühe gegeben hat und dem anderen eine Freude machen will und dann hört man noch nicht mal ein Dankeschön. Was mich heute Morgen beschäftigt, ist die Frage, möchte Gott eigentlich auch so ein Danke hören? Oder fordert Jesus das ein? Wir haben nämlich heute als Predigttext einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, der irgendwie in diese Richtung weist. Ich lese aus dem 17. Kapitel die Verse. Direkt neben dieser grauen Mappe liegt übrigens auch meine Lesebrille. Also ich sollte sie wiederfinden. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm 10 Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn: Sind nicht 10 Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen 9? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Ich finde, dieser Text ist ganz schön pädagogisch aufgeladen. Pädagogisch aufgeladen, weil er schon mal ausgerechnet 10 Aussätzige zählt. Das sind ausgerechnet 10. Und für uns mag das eine Zahlenangabe sein, aber die ersten Zuhörerinnen und Zuhörer werden da schon hellhörig geworden sein. Denn 10 ist auch eine symbolische Zahl, nicht nur, weil wir 10 Finger an unseren Händen haben oder weil es 10 Gebote gibt, sondern das sind 10 Männer. Und 10 Männer, das war eine jüdische Gemeinde. Erst wenn 10 Männer zum Gebet versammelt waren, gab es einen Gottesdienst. 9 und eine Frau reichte nicht für einen Gottesdienst, es mussten 10 Männer sein. Wir machen das heute anders. So, und von diesen 10 Aussätzigen kehrt nur einer um. Wo sind die anderen 9, fragt Jesus. Und ich höre, wenn ich einen tadelnden, dann doch wenigstens einen enttäuschten Unterton heraus. Dabei kann diese Frage selbst ich beantworten. Vermutlich machen die 9 anderen doch genau das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, oder? Sie gehen zu den Priestern, um sich ihnen zu zeigen. Das hat Jesus ihnen selbst aufgelegt und so sieht es auch die Weisung Gottes vor. Steht im 3. Buch Mose im 13. Kapitel. Da ist es ganz genau beschrieben. Und die Aussätzigen, die halten sich auch von Anfang an daran, was Aussätzige tun sollen. Ich lese aus dem 3. Buch Mose im 13. Kapitel die Anweisung an die Aussätzigen. Jeder, der an Aussatz erkrankt ist, soll sich folgendermaßen verhalten. Er soll zerrissene Kleidung tragen, seine Haare frei herunterhängen lassen und Mund und Kinn verhüllen. Außerdem soll er rufen, unrein, unrein. Solange er die kranke Stelle hat, gilt er als unrein. Deshalb soll er abgesondert wohnen und sich außerhalb des Lagers aufhalten. Das machen ja auch diese 10 Aussätzigen. Und das folgende 14. Kapitel legt das gesamte höchst komplizierte priesterliche Ritual fest, mit dem sich diese Reinigung und Heilung vom Aussatz dann vollzieht, wie das dokumentiert ist. So, wer meint, dass Deutschland aktuell im Bürokratiedschungel untergehe, der lese dann bitte schön mal 3. Buch Mose, 14. Kapitel. Das ist höchst kompliziert und das dauert Wochen. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, also das Vorlesen allein dauert nicht Wochen, sondern das Ritual dauert Wochen, um das klarzustellen. Trotzdem werde ich es nicht vorlesen. Ich kann Ihnen aber versichern, es galten klare Regeln für den Umgang mit dieser gefährlichen und ansteckenden und kaum heilbaren Krankheit. Das dauert lange. Und spontan umkehren und Danke sagen kommt in diesem Regelwerk nicht vor. Jesus trägt den Aussätzigen auf, geht, zeigt euch den Priestern. Das tut er gemäß der Schrift, so ist es vorgesehen. Und die 9 anderen Aussätzigen halten sich dran. Ist also keine große Überraschung, keine große Frage, wo sind die eigentlich? Könnte jeder Jesus beantworten. Wo sind die anderen 9? Jesus, die machen genau das, was du ihnen befohlen hast. Und sie halten sich an die Gebote. Und dann ist schon die Frage, bist du deswegen beleidigt? Brauchst du so sehr die Dankbarkeit der Leute? Ich denke das nicht. Weder Christus noch Gott, der Vater oder der Heilige Geist brauchen unsere Dankbarkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder sei dankbar, sagen wir doch nicht, weil Gott sonst beleidigt ist oder weil Gott sonst nicht Gott wäre. Gott bleibt immer noch Gott, ganz gleichgültig, ob wir ihn loben oder ob wir nun undankbar sind. Und ich glaube auch nicht, dass Gott eitel wäre und erst recht ist er nicht narzisstisch veranlagt, sodass er sich ständig in unserem Lob und in unserem Dank sonnen müsste. Was wäre denn das für eine Vorstellung von Gott? Aber aus einem anderen Grund legt Gott durchaus Wert auf unser Lob. Denn ich glaube, dass es Gottes Ziel ist, seine Schöpfung so gut zu machen, dass jeder, wirklich jedes Geschöpf in der Schöpfung sich darin freut, dabei sein zu dürfen. So. Also Gottes Ziel ist, seine Schöpfung so gut zu machen, dass jedes Geschöpf, was darin lebt, Gott loben kann und will. Das ist Gottes Ehrgeiz. Und solange dieses Ziel nicht erreicht ist, hat Gott noch zu arbeiten. Und erst dann, wenn jedes Geschöpf ihn aufrichtig und dankbar lobt, dann hat Gott Feierabend, dann ist er am Ziel, dann ist es vollendet. Also Lob und Dank der Schöpfung und auch unser Lob und Dank ist für Gott ein Qualitätsmerkmal seiner eigenen Schöpfung. Und wo dieses Lob und dieser Dank noch nicht kommen kann, da weiß Gott, da hat er noch etwas zu tun. Gott wirkt und arbeitet in seiner Schöpfung von Anfang an und besonders da, wo er erstmalig sieht, dass etwas nicht gut ist in seiner Schöpfung. Wir erinnern uns, Schöpfungsbericht, immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Dann hat er übrigens sie erschaffen, den Menschen, und was sagt er da? Sehr gut. Aber im Zusammenhang mit dem Menschen erkennt er auch, dass etwas nicht gut ist. Das Erste, was in seiner Schöpfung nicht gut ist, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. So, und wo Gott merkt, dass etwas nicht gut ist, da arbeitet er weiter. Da schafft er und da tut er. Peinlicherweise hat dieses Nicht-Gut relativ oft mit uns Menschen zu tun. Aber dennoch, Gottes Lob also nicht, weil Gott es hören muss, um Gott zu sein, sondern unser Gotteslob, das ist ein Instrument zur Qualitätssicherung seiner Schöpfung. Und daher glaube ich auch nicht, dass ich richtig liege, wenn ich jetzt einen beleidigten Unterton bei Jesus herausgelesen habe. Jesus fühlt sich nicht zurückgesetzt, weil nur einer von 10 Gott die Ehre gibt. Jetzt mal angenommen, Jesus verlangt gar keine Dankbarkeit von den Gehalten. Mal angenommen, Jesus ist nicht angefressen und hier liegt keine gekränkte Eitelkeit vor. Was sagt die Geschichte denn dann aus? Warum wundert sich Jesus so? 10 sind geheilt und nur einer kehrt um. Was sagt sie uns? Sie zeigt mehrere Dinge. Erstens denke ich, Reinheit rettet nicht. Reinheit rettet nicht. Heilung und Heil sind nicht dasselbe. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die Heilung dieser Aussätzigen war vorübergehend. Vorübergehend insofern, dass alle diese Geheilten irgendwann mal gestorben sind. Mag sein, sie sind nicht an ihrer Hautkrankheit gestorben, aber ganz gewiss sind sie gestorben. Denn sonst, glaube ich, wüssten wir das, wenn irgendwo ein paar 2000-Jährige unter uns leben würden. Das hätten wir gemerkt. Also, diese Reinigung vom Aussatz, das war keine umfassende Erlösung. Reinheit rettet nicht und das Heil und die Heilung von einer Krankheit sind tatsächlich zwei zu unterscheidende Dinge. So, von diesen 9 Geheilten suchen, nein, von diesen 10 Geheilten suchen 9 ihr Heil in der guten Weisung Gottes und halten sich an das 3. Buch Mose und an die Gebote. Und ein Geheilter findet sein Heil im Glauben und in der Beziehung zu Jesus Christus. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und diese Einsicht, die prägt unseren christlichen Glauben so sehr, dass es uns gar nicht mehr überrascht. Nicht das Gesetz erlöst, sondern der Glaube. Und auch nicht die Zugehörigkeit zu den 10 erlöst, also auch nicht die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde erlöst, sondern der Glaube. Gott arbeitet ja schon lange an seiner Schöpfung und ist dabei, sie zu vollenden. Das glaube ich, ja. Er wirkt unter uns und er will diese Schöpfung vollenden, will Himmel und Erde erneuern, sodass sie dann wirklich vollendet sind. Und Gott arbeitet da mit vielen unterschiedlichen Werkzeugen. So viele, die würden gar nicht alle in Jules Werkzeugtasche passen. Ganz verschiedene Dinge. Und ein Werkzeug, was er dabei verwendet, sind seine Gebote. Das Gesetz, das er seinem Volk gegeben hat. Ein gutes Werkzeug. Es begrenzt das Böse. Es verhindert in unserem Fall, dass sich ansteckende Krankheiten ausbreiten. Und ja, das Gesetz weist auch auf die Schwächen und Fehler hin, die es in unserer Welt gibt. Und es zeigt letztlich auch an, wie Gott sich das Leben eigentlich vorgestellt hat, wie er es eigentlich gemeint hat. Aber wenn ich dem Gesetz gehorche, macht mich das nicht automatisch dankbar. Es bringt mich nicht unbedingt dazu, Gott zu loben. Denn Gehorsam macht nicht alle Menschen glücklich. Das heißt also, Gesetz, ein gutes Werkzeug, ein wunderbares Werkzeug, aber es erlöst nicht und es rettet nicht. Es ist eins von vielen Werkzeugen, das Gott anwendet, aber es erlöst und rettet nicht. Anders ist das mit dem Glauben. Was ich im Glauben annehme, das rettet mich wirklich. Das erzählt diese Geschichte von dem einen, der umgekehrt ist. Dem sagt Jesus doch am Ende, dein Glaube hat dich gerettet. Das Gesetz bewirkt Gehorsam, der Glaube aber führt zu Lob und Dankbarkeit. Der Glaube, das ist die vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater, und Lob und Dankbarkeit würdigen diese Beziehung. Jesus nimmt also in dieser Geschichte von den 10 geheilten Aussätzigen vorweg, was Paulus dann 30 Jahre später sehr pointiert schreibt. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das Gesetz ist gut, das Gesetz ist ein wertvolles Werkzeug, aber es rettet nicht. Das Gesetz, die Gebote sind gut und wichtig, sie sind ein mächtiges Werkzeug in der Heilsgeschichte Gottes. Aber sie werden uns nicht erlösen. Sie werden uns nicht befreien, sie taugen nicht, um alles zu retten. Jesus Christus sagt, das, was wirklich rettet und erlöst und frei macht, das, was dazu führt, dass wir Gott aus ganzem Herzen loben können und ihm danken können, das ist der Glaube. Jesus sagt dem Fremden und sagt auch dir, dein Glaube hat dich gerettet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.